Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt.
Der Jeremias Gotthelf ist einer der grossen deutsch-schweizer Schriftsteller. Da ist man sich einig. Der Sommer kommt der erste Band raus von der neuen historisch-kritischen Gesamtausgabe. Der Sommer geht auch das neue Gotthelf-Zentrum Emmittal zu Lützelflüh auf. Ist der Gotthelf aber auch ein grosser deutschsprachiger Schriftsteller? Da gehen die Meinungen schon auseinander. Für die einen gehört er in die emmentalische Provinz, ist konservativ und schreibt über die alte Bauernwelt. Andere sehen im Gotthelf einen Autor von Weltformat, neben dem Tolstoi, dem Dickens und dem Balzac. Am Gotthelf sein Leben, seine Welt und wie die Welt in seinem Werk vorkommt. Und das geht im Doppelpunkt vom Christian Schmid zum 150. Todestag vom Gotthelf.
Was für ein Bild kommt ob sie, wenn wir den Namen Jeremias Gotthelf hören? Das Gesicht von der jungen Lislo Pulver aus Vreneli oder vom jungen Hannes Schmidhauser aus Ueli im Film «Ueli der Knecht» von Franz Schneider. Das Bild vom Eperi Mareili, so herzig und rotpackig, wie es der Albert Anker hat gemalt. Ein rausgeputztes Emmitaler Bauernhaus mit Granium vor den Fenstern in einer grünen Högerkulisse. Stimmen aus einem Gotthelf-Hörspiel. Die schwarze Spinnele, die wütet. In unserem Gotthelf-Gedächtnis legt sich ein Bild über das andere. Und bei den meisten von uns kommen die Bilder nicht direkt aus dem Werk vom Gotthelf. Und kaum einmal gilt unser Besinnen einem unbekannt bekannten Jeremias Gotthelf selber. Den Namen hat er sich übrigens selber gegeben nach der Hauptfigur von seinem ersten Roman, «Der Bauernspiegel». Warum das die Eltern Bizius ihrem Sohn den Namen Albert gegeben, ist sicher aus der Familientradition zu erklären. Der Sohn vom Schriftsteller heisst dann wieder so. Fest steht, dass der Albert Bizius am 4. Oktober 1797 zu Murten ist auf die Welt gekommen, als Sohn vom Pfarrer Sigmund Bizius und von seiner dritten Frau Elisabeth Bizius Koller. Aus der ersten Ehe vom Vater ist schon eine Tochter da gewesen, die 9 Jahre ältere Marie. 2 Jahre nach dem Albert kommt der Bruder Friedrich Karl, der Fritz, auf die Welt. Über seine Kinderjahre schreibt der Albert Bizius alias Jeremias Gotthelf in seiner kurzen Biografie:
Als wilder Junge durchlebte ich in Murten die wilde Zeit der Revolution und der Helvetik, besuchte die dortige Stadtschule, wo man mir gewöhnlich das Zeugnis gab, dass man mit dem Kopfe wohl, mit den Beinen aber, welche ich nie stille halten konnte, übel zufrieden sei.
Im ersten von diesen Sätzen ist von der wilden Zeit der Revolution und der Helvetik gedreht. Schauen wir für einen Moment zurück in die Zeit. Wo der Gotthelf auf die Welt kommt, leben in der Schweiz etwas über 1,5 Millionen Menschen. Fast 70% von denen, die arbeiten, arbeiten auf dem Land. Die gnädigen Herren Regenten. Und die Herren, die ihr Recht Regenten von Gott her nehmen, sind keine gewöhnlichen.
Sie unterscheiden sich vom Rest der Bevölkerung durch ihre Kleidung. Die Symbole der Macht, Siegel, Schwert und Zepter drücken ihre Ansprüche aus. Die feierlichen Anlässe, die Landsgemeinde, die Ratssessionen und die eidgenössische Tagsatzung liefen nach einem strikten Zeremoniell ab. In den Untertanenländern ist auch der Treueeid gegenüber der Regierung, der regelmäßig erneuert wird, eine Manifestation dieser Macht.
Aber der Albert Bizius wird in der Welt der gnädigen Herren nur ein Jahr alt. 1798 ist sie mit einem Klapp vorbei. Die Franzosen unter dem Napoleon putzen sie weg, plündern die Bern Staatskasse und wüten in der Innerschweiz. Die Schweiz wird zur helvetischen Republik mit einer Verfassung nach französischem Muster. Helvötzler, sagt der Gotthelf später denen, die die Republik mittragen. Als sich die Franzosen 1802 aus der Schweiz zurückziehen, kommt es zu einer Art Bürgerkrieg zwischen Anhängern und Gegnern der helvetischen Republik, zum Stäcklikrieg. Am 28. September 1802, der Albert ist dann 5-jährig, treiben helvetische Truppen ihr Unwesen zu Murten. Am Gotthelf seine Tochter Maria Henriette hat dazu eine Geschichte überliefert.
Eine besonders zuchtlose Abteilung drang einmal zur Nachtzeit plündernd in die Häuser, auch in das Pfarrhaus, das in einem Winkel der alten Ringmauer steht. Alles wurde durchsucht und selbst das Schlafzimmer der Kinder nicht verschont. Aus dem Schlafe aufgeschreckt, erhoben die armen Kleinen ein lautes Geschrei beim Anblick der bärtigen Krieger, die sich Kasten und Schränke öffnen ließen, mitnahmen, was ihnen gefiel, und das Übrige auf den Fußboden warfen. Nur ein Knabe von wenigen Jahren weinte nicht. Hoch aufgerichtet, blitzenden Auges, stund er in seinem Bettchen, ballte zornig die kleine Faust und antwortete mit Drohungen auf den Hohn der Soldaten, die seiner ohnmächtigen Wut spotteten. Dieser trotzige kleine Held war Albert Bitzius.
Das anekdotische Bild müssen wir im Kopf behalten. Es ist wie ein Sinnbild für die Haltung vom alten Gotthelf gegen die neue Zeit, die für ihn gottlos war. Fast von allen guten Geistern verlassen, gittig und raffgierig. Eine Zeit, wo jeder nur für sich selber schaut, auf die Kosten der anderen. Die Mordenzeit geht zu Ende, wo der Vater Sigmund Bitzius 1805 einen Ruf auf Utzisdorf überkommt. In seiner kurzen Biografie schreibt der Albert Bitzius:
Im Jahr 1805 erhielt mein Vater die Pfarrei Utzensdorf. Von da an unterrichtete er mich selbst, so dass ich im Jahr 1812 das Gymnasium in Bern beziehen konnte. Meine Kenntnisse gingen aber nicht weit über Griechisch und Latein hinaus. Nebenbei las ich Romane, so viel ich zur Hand bringen konnte, trieb starken Schafhandel, lernte Jagen, Fischen, Reiten, übte mich in allen Landarbeiten, einigen weiblichen Handarbeiten und brachte es in mehr als einem ländlichen Spiel zu bedeutender Fertigkeit. Ich wurde mit Ehren in die Theologie aufgenommen. 3 Jahre brachte ich in der sogenannten Theologie zu, sie waren für mich wissenschaftlich nicht fruchtbar. Die Gesellschaft und namentlich die weibliche nahm mich mehr in Anspruch als die Wissenschaft. Es war die Rosenzeit meines Lebens. Im Jahr 1820 wurde ich Kandidat, zugleich Vikar bei meinem Vater.
Der junge Albert Bitzius fand also seine Theologenlaufbahn bei seinem Vater zu Utzisdorf an. Von dort aus geht er 1821 ein Jahr auf Göttingen, wo dann über 40 Schweizer studieren. Von Göttingen aus reist er 1822 zu Fuss und per Kutschen und Fuhrwerk auf Norddeutschland. Im Reisebericht, den er schreibt, kommt ein Zug vor, den ihm später auch als Jeremias Gotthelf das Leben lang anhängt. Er ist nicht fähig, Fremdem mit offenen Augen und ohne Vorurteile zu begegnen. An fast allem hat er auf dieser Reise das Rumzunörgeln und fast alles findet er schlechter wieder daheim, sogar zu donnern. Zwischen Hamburg und Lübeck notiert der Wanderer Bitzius zum Beispiel über die deutschen Dörfer im Allgemeinen:
Der Kot bedeckt die Straßen knietief, aus Kot sind die Häuser erbaut, Kot liegt um sie herum. Mist und Lache bilden einen förmlichen Wall um dieselben. Unbenützt fließt die Lache, wo es ihr am bequemsten ist. Der Mist wird hingeworfen, wo es sich eben trifft. Elende Bäume bilden die Obstgärten, die mit Nesseln und Hühnerkraut bewachsen sind. Das Ganze hat das erbärmlichste, ärmlichste, schmutzigste Aussehen. Ich möchte bei uns ebenso gerne in einem Schweinestall wohnen, als in einem deutschen Dorfe.
Die Stadt Hannover könne ich nur die bewundern, schreibt er, die Bern nicht kenne. Und so dreckig und nütig wie die Dörfer kommen für einen Wanderer Bitzius die daher, die drin wohnen, die deutschen Dörfler. Bei Bückeburg notiert er:
Ich verglich unsere Bauern mit den Deutschen und sah, wie Freiheit auf Haltung und Aussehen nicht nur eines ganzen Landes, sondern jedes Einzelnen wirkt. Matt und lahm schleppten sie sich dem Städtchen zu, die jungen Mädchen glichen Stadtschlampen, die Bursche Kesslervolk. Man sah keinen stolzen Bauern mit stolzem Viergespann, keine wackern, tüchtigen Bäuerinnen mit gefülltem Marktsäckli. Alle sahen mehr oder minder Hudelpack-ähnlich.
Es dreckelt und armütelt in den norddeutschen Dörfern. Und die Landschaft, die sie drinnen stehen, ist kein Schutzbaufer wert. Das war im Gotthelf seine Meinung. Ganz anders stöhnen die Worte, die er später einmal braucht, für einen Emmitaler zu beschreiben.
Es wohnt ein gar eigener Sinn der Reinlichkeit in ihm, die sich auf Häuser, Geräte, Vieh, Kleider, kurz auf alles erstreckt. Selbst die Bettelweiber betteln nur in frisch gewaschenen Hemden. Es ist dieses ein eigener Zug, der allenthalben auffällt und den Glauben einflößt, dass da, wo noch Sinn für äußere Reinlichkeit sei, umso leichter Begriff und Begierde der inneren Reinheit beizubringen sei.
Für das Emmittal mit seinen sauberen Leuten und mit seinen Höfen, den glitzernden Emmentaler Häusern, den appetitlichsten Bauernhäusern der Schweiz, vielleicht der ganzen Welt, schlägt ihm Gott auf sein Herz. Dörfer hat er in späteren Jahren schon weniger gern und die Städte und die drinnen wohnen, verachtet er meistens. Das Emmittal ist der Edelstein der Schweiz. Und die Schweiz ist für einen Gotthelf das beste Land der Welt. Das Land ist im Himmel am nächsten und gegen das Wüste und Böse, das von aussen kommt, mit einer Mauer von Bergen geschützt. 1831 predigt er:
Es hat der Herr ein Land gebaut, auf Felsen gegründet, das hoch herabsieht auf die übrigen Länder unseres Weltteils. Mit doppelten Ketten Himmel an sich Türmen der Berge hatte es umgürtet, hat es hingestellt, mitten unter die Länder, als eine heilige Freistätte dessen, was ihm wohlgefällt, von welcher fernbleiben soll alles Schlechte und Unreine. Zu einem besonderen Tempel hat er es geweiht und es ausgeschmückt mit wunderherrlicher Pracht, mit väterlicher Liebe. Süßer scheinet der Tau, mit der reinsten Luft erquicket er das Geschaffene, kräftiger ist, was die Erde bringt.
Das Schweizer Paradies stellt der Gotthelf über alles, was aussen liegt, aussen passiert und von aussen kommt. Sei es Deutschland, Russland oder Amerika, sei es deutsche Revolutionäre oder englische Touristen, die in die Schweiz kommen, alle werden von ihm durchgehechelt. Nichts und niemand ist gut genug, fürs mit Schweizer, der Schweiz und Schweizerischem aufzunehmen. Fremd bedeutet für einen Gotthelf das Gleiche wie Mingerwert. Der überträgt Patriotismus, der im 18. Jahrhundert aufkommt und der von Gotthelf mitträgt und mitentwickelt wird, wirkt mit seinem langen Atem noch bis heute. Nur dann, wenn der Gotthelf in seinen Romanen und Geschichten beim Eigenen bleibt, in der pure Welt von Bernbiet, wird sein Auge auch für das Eigene scharf und nimmt es ohne Erbarmen auseinander. Schon mit dem ersten Roman, «Der Bauernspiegel», hat er der Berner Bauernwelt einen Spiegel für, der im Leben vom Verdingbub Jeremias Gotthelf alles andere wieder Schönes und Heimeliges spiegelt. Im Jahr 1824 stirbt der Vater Bizius zu Utzisdorf. Der Vikar Albert überkommt zum Abschied eine goldene Uhr und wird auf Herzogenbuchsi versetzt. Dort predigt er aus dem Kopf so, wie er es vom Vater hat gelernt. Sein Freund, der Bauer Josef Burkhalter, erzählt später einem Bizius-Biograf Karl Manuel, wie der Bizius seine Predigen vorbereitet.
Er sagte mir selbst, dass er oft am Samstagabend nicht gewusst habe, was er am Sonntag predigen wolle. Am Sonntagmorgens stund er bei Tagesanbruch auf, nämlich im Sommer, und machte einen Kehr nach Niederönz, Oberönz und Bettenhausen und so weiter. Auf diesem Kehr fasste er sich dann die Grundidee zu seiner Predigt. Im Winter machte er solche Reisen am Samstagabend. Ich erinnere mich, dass er mich auf einem solchen Kehr besuchte und am Sonntag erschienen Bruchstücke aus unserer Unterredung in seiner Predigt.
In dieser Art, vom Albert Bizius eine Predigt vorzubereiten und das drin aufzunehmen, was er mit anderen berichtet und das Gespräch von anderen ablässt, entwickelt sich die Fähigkeit, die eine der besten Seiten von Jeremias Gotthelf seiner späteren Schriftstellerei ausmacht. Die Lebensnähe von seinen besten Figuren, das Gespür, das er entwickelt, für ihre Art und Weise zu reden, die ganz einmalige Farbe und Breite von seiner Sprache. Wie der Luther hat er dem Volk auf den Mund geschaut und er ist das Leben lang gern im Hinterstübli von einer Wirtschaft bei einem Gläsli gehockt und hat gehört, was man vorne in der Stube hat verhandelt. Dass man auch wegen dessen hat geschochen, begreift jeder, der sich ungeschminkt in einem Buch wieder begegnet. Im Jahr 1829, nach 5 Jahren Herzogenbuchsee, wird der Albert Bizius an die Heilige Geistkirche auf Bern versetzt. Z Bern erlebt er wie 1830-31 die Juli-Revolution von Paris in die Schweiz ausstrahlt, wie Erneuerungsbewegungen aufkommen, Volksversammlungen und Volkstage aus dem Boden schiessen. Z Bern schreiben vom Volk gewählte Verfassungsräte eine neue Kantonsverfassung und im Oktober 1831 übernimmt eine neue Regierung Geschäft. Der Albert Bizius steht auf der liberalen Seite und kämpft gegen die Vorrechte der gnädigen Herren und ihrer Clique.
Wo die Institutionen alle Bevorrechtung aufheben und alle Menschen gleichstellen als Brüder, da ist ein Fortschritt und, wohlbemerkt, ein christlicher Fortschritt. Denn wo die Gesetze die Menschen unterscheiden, findet die Selbstzucht Schutz und Schirm. Wo die Gesetze allen gleiche Rechte geben, da wird der Selbstzucht auch von außen entgegengearbeitet, wie das Christentum sie von innen bekämpft.
Der Albert Bizius vergleicht die Befreiung durch die liberale Bewegung mit der Befreiung durch das Christentum und versteht beides als Weg ins christliche Mündigsein. Wo du später die Radikalen zu heftig die Finger nehmen, die Vorrechte der Kirche von Anfang zurückbringen, vor allem in der Schule, im Armenwesen und im Rechtswesen, wo die Radikalen vehement für einen Laienstaat einstehen, bricht für einen Gotthelf der Traum von einer besseren Zukunft zusammen und er entwickelt sich im letzten Drittel von seinem Leben ging mehr zu einem manchmal bitteren Kämpfer gegen alles, was neu ist. Und weil er bitter ist, wird er hier und dort auch ungerecht und spritzt Gift gegen die Demokratie und die, die sie in einem Amt vertreten, gegen die Justiz, gegen den Zeitgeist, gegen die Weltbürger, gegen Sozialisten und Kommunisten, gegen die Aufklärung. Natürlich trifft sie Kritik manchmal den Nagel auf den Kopf, weil die Radikalen in ihrem Eifer mehr wieder nicht bling und ohne Mess sind. Trotzdem ist im Gotthelf sein Rundumschlag falsch. Der Gottfried Keller schreibt:
Gotthelf eifert gegen Volksschule und Aufklärung. Und er tut dies bis zum Überdruss. Auf jeder Seite eifert er über Lehrer, Professoren, Seminardirektoren und so weiter. Besonders führt er immer das Wort Professor auf verächtliche Weise in der Feder. Wenn es nach ihm ginge, so würden heute noch sämtliche Professoren und Doktoren aller Fakultäten, ausgenommen der theologischen, beseitigt. Seine Schriften wimmeln von Invektiven gegen die jetzigen Regenten und alles, was von ihnen ausgeht. Alles Unheil, alles Schlechte, alles Ärgste vindiziert er ihnen. Wenn die Gerichtshöfe nach den neuen, mildern Grundsätzen verfahren und nicht mehr jeden Dieb hängen, der eines Strickes Wert gestohlen hat, so kommt es daher, dass die Regierenden selbst Diebe und Halunken sind. Wenn Gotthelf ein satirisches Buch schreiben würde, in welchem er alle seine Parteiansichten niederlegt, so würde man nichts dawider haben. Dass er aber seine Malice durch alle seine Schriften gleichmäßig zerstreut, auf der einen Seite das Pathos von Treu und Glauben hervorkehrt und hintenherum den negativen Hohn und die parteiliche Verdrehung hervorschiebt, das ist keine Art und schadet ihm selbst am meisten.
Das schreibt der Gottfried Keller über einen konservativen Gotthelf, denn wenn er bitter ist, der Gotthelf, der zu Bern als zukunftsfreudiger, liberaler Albert Bizius in die Politik ist eingestiegen. Im Jahr 1831 wird der Albert Bizius Vikar zu Lützelflüh und ein Jahr später wählt man ihn dort als Pfarrer. Er wird Mitglied vom Emmentalischen Pfarrverein. Zu Lützelflüh verlobt er sich mit der Henriette Zehnder. 1833 heiraten die beiden. In den Jahren darauf kommen 3 Kinder auf die Welt, nämlich 1834 die Maria Henriette, 1835 der Albert und 1837 Cecile. Die älteste Tochter hat später unter dem Namen Marie Walden selber Bücher geschrieben. Schauen wir für einen Augenblick ins Pfarrhaus von Lützelflüh. Nicht wenige haben den Gotthelf beschrieben als gemütlichen, seelenguten Mann mit heiterem Wesen, der gerne hat berichtet, gerne hat gegessen und gerne eine gute Flasche aus dem Weinkeller aufgetan. Die älteste Tochter weiss da anders zu berichten. Sie schreibt vom sehr heftigen und strengen Vater und von seiner oft bei geringen Anlässen ausbrechenden Heftigkeit, vor der wir alle zitterten. Dass es nicht schwer war, den Gotthelf zu reizen, wissen wir auch von seinem Berliner Verleger Julius Springer. Der Gotthelf hat von sich selber gesagt, er sei unhirtig und nur teilweise eine gute Haut. Neben dem Ehepaar Bizius und den drei Kindern haben noch die Mutter und die ältere Tochter Bizius, also die Halbschwester von Albert, in der Haushaltung gelebt. Das Zusammenleben ist für alle um den Mann mit seinem unerhörten Arbeitspensum, wo als Pfarrer und Schriftsteller nichts so gebraucht wie Ruhe, nicht leicht gewesen. Und er hat sein Lesen und Schreiben auch nicht selten laut und deutlich gegen die Ansprüche der Familie durchgesetzt. Trotzdem, dass Frau Bizius die Hüterin war von der Ruhe von ihrem Mann und es ihrer Schriftstellerei stark hat Anteil genommen, sie hat jede Seite von ihm als erste gelesen, hat sie den Lesehunger von ihrer ältesten Tochter Maria Henriette so wenig tollet wie Großmutter. Tochter schreibt später:
Großmutter hielt große Stücke auf praktisches Geschick und häusliche Tätigkeit. Auf das Wissen dagegen gab sie nicht viel. Fand sie an den Werktagen ein Buch in den Händen der Enkelinnen, setzte es Schläge ab. Ich las mit eigentlichem Heißhunger, und es gehörte zu den ganz gewöhnlichen Spöttereien, dass es hieß, drei Dinge gehören zusammen: Jetti, ein Buch und ein Stück Brot. Meine Mutter bekämpfte diese Lesegier mit allen möglichen Mitteln, allein es war umsonst.
Man muss annehmen, dass auch dem Gotthelf selber der Wissensdurst von seiner Tochter nicht viel hat bedeutet, weil er das letzte Wort hatte im Haus. Das hat sich auch dann gezeigt, wo sein schwächlicher Sohn Albert mit kaum 7 aus dem Haus musste. Die Maria Henriette schreibt:
Der schöne, ungemein zarte Albert wurde, kaum 7 Jahre alt, dem Waisenhaus in Burgdorf zur Erziehung übergeben. Der Vater fürchtete, der talentvolle Knabe werde seiner Schwächlichkeit wegen zu Hause verweichlicht und vertraute ihn lieber den tüchtigen Händen Herrn Frübels an, der damals Waisenvater war. Der Mutter brach fast das Herz bei der Trennung von ihrem Liebling, der ebenfalls sehr an ihr hing, doch fügte sie sich ergeben in das Machtgebot des Vaters.
Der Albert Junior ist nach dem Wunsch von seinem Vater Pfarrer geworden und später, nach dem Tod vom Vater, Berner Regierungs- und Ständerat. Über die intellektuellen Interessen von der Maria Henriette schreibt der Gotthelf einmal in einem Brief an einen Freund halb im Gespass und halb ernst:
Jetti schreitet in gelehrten Bahnen, besucht für Guckers Gewalt meine Unterweisung und beginnt dort unaufgefordert das große Wort zu führen.
Für die beiden Bizius-Töchter Geografie, Schreiben und Zeichnen beizubringen, hat man einen jungen Lehrer aus dem Dorf angestellt. Den Rest hat die Mutter übernommen. Und Maria Henriette schreibt:
Wir hätten sicher unter der guten Leitung der Mutter große Fortschritte gemacht, wenn die Unterbrechungen nicht gar so viele gewesen wären. Selten verstrich eine Woche, ohne dass sie wegen Kopfschmerzen den Unterricht aussetzen musste. Häufig kamen Besuche, und nicht selten unterbrach der Vater selbst unsere Lektionen, indem er, hinter dem Stuhle der Mutter stehend, uns durch komische Grimassen aus dem Konzept brachte.
Später haben die beiden Töchter für 2 Jahre in ein Töchterinstitut auf Neuenburg können. Maria Henriette hat der Pfarrer Rüetschi von Sommiswald geheiratet und ist 33-jährig, nach 12-jähriger Ehe, Witfrau geworden mit 6 Kindern. Ihr erstes Buch, das sie als Marie Walden hat geschrieben hat, ist herausgekommen, wo sie 42 war. Im Jahr 1836, wo der Albert Bizius 39-jährig war, ist sein erster Roman «Der Bauernspiegel» herausgekommen. Wie starker das Schreiben als Befreiung hat empfunden, als Möglichkeit, endlich das zu sagen, was ihm in Beruf und Ämter ging, als Anmassung und Frechheit ist ausgelegt worden, können wir in einem Brief nachlesen, wo er am 16. Dezember 1838 am Karl Bizius geschrieben hat:
Als ich Pfarrer wurde und im Kapitel sprach, wurde, was ich sprach, für und für als unerheblich erklärt. Als ich darauf mit Lutz über unser Schulwesen konferieren wollte, nannte er es deutsch heraus unbescheidene Zudringlichkeit. Meine Herren Amtsbrüder gingen so weit, mir den Ruf als schlechter Prediger zu verbreiten, soweit sie konnten. Und sie leben noch jetzt wohl daran, und doch bin ich überzeugt. Es predigt keiner so gut als ich, von meinen Nachbarn nämlich. Als ich Schweizer Geschichte vortrug, wurde ich von Fellenberg auf die schändlichste Weise in seinen Mitteilungsblättern misshandelt, und auf diese Autorität hin lächelte alles über meinen Unterricht, niemand prüfte unbefangen. Schrieb ich dem Erziehungsdepartement über Schulsachen, so erhielt ich die Antwort, wir finden uns nicht bewogen. Zu diesem allem hatte ich eine Gemeinde, wo ich nur rein durch Passivität Boden gewinnen konnte, durch verfluchtes Zuwarten. Und als Pfarrer überhaupt musste ich das allgemeine Misstrauen gegen diesen Stand mittragen. So wurde ich von allen Seiten gelähmt, niedergehalten. Ich konnte nirgends ein freies Tun sprudeln lassen, konnte mich nicht einmal ordentlich ausreiten. Hätte ich alle zwei Tage einen Ritt tun können, ich hätte nie geschrieben. Begreife nun, dass ein wildes Leben in mir wogte, von dem niemand Ahnung hatte. Und wenn einige Äußerungen los sich rangen, so nahm man sie halt als freche Worte. Dieses Leben musste sich entweder aufzehren oder losbrechen auf irgendeine Weise. Es tat es in der Schrift. Und dass es nun ein förmlich Losbrechen einer lange verhaltenen Kraft, ich möchte sagen der Ausbruch eines Bergsees ist, das bedenkt man natürlich nicht. Ein solcher See bricht in wilden Fluten los, bis er sich Bahn gebrochen und führt Dreck und Steine mit in wildem Graus. Dann läutert er sich und kann ein schönes Wässerchen werden. So ist mein Schreiben auch gewesen. Ein Bahnbrechen, ein wildes Um-sich-Schlagen nach allen Seiten hin, woher der Druck gekommen, um freien Platz zu erhalten. Es war, wie ich zum Schreiben gekommen, auf der einen Seite eine Naturnotwendigkeit, auf der anderen Seite musste ich wirklich so schreiben, wenn ich einschlagen wollte ins Volk.
Der Jeremias Gotthelf, der mit dem richtigen Namen Albert Bizius heisst, hat als Pfarrer von Lützelflüh von 1836, wo er 39 war, bis zu seinem Tod im Jahr 1854 17 grosse Romane geschrieben, wenn man die zweibändigen doppelt zählt. Also fast jedes Jahr ein Roman. Er hat in dieser Zeit auch über 50 Geschichten geschrieben, hat als Kalendermacher geschrieben, politische Schriften und Sachschriften herausgegeben und sich in Zeitungsartikeln zu Wort gemeldet. Die Gesamtausgabe der Gotthelf-Schriften, die von 1911 bis 1977 herausgekommen ist, umfasst 42 Bände. Er war Mitglied des Emmitalischen Pfarrvereins, Mitglied der Verwaltungskommission der Armenanstalt Trachselwald, Schulkommissär von Rüegsau, Hasli und Oberburg und Präsident und Vizepräsident des Vereins für christliche Volksbildung. Von heute aus gesehen mutet ihm das Programm fast unmenschlich an. Und wir wissen nicht recht, wie einer alleine das hätte arbeiten können. Der Schriftsteller Jeremias Gotthelf, der 1836 mit dem Bauernspiegel seinen ersten Roman herausgegeben hat, lässt sich in seiner unerhörten Produktivität ohne weiteres mit Kollegen wie dem Honoré de Balzac oder dem Charles Dickens vergleichen. Aber ist er denn auch wie die beiden ein Dichter von der Weltliteratur? Oder eher ein Volksschriftsteller, ein Heimatdichter, ein Berner oder Emmitaler Dichter? Für die Verlegenheit von einer Zuteilung auszuweichen, hat einer geschrieben, Shakespeare als Dorfpfarrer im Kanton Bern. Sein Biograf Hans-Peter Holl schreibt:
Den Vergleich Gotthelfs mit Shakespeare oder Homer, Balzac, Tolstoi machen die Gebildeten unter seinen Lesern, weil sie mit seiner Liebe zum Volk, seinem Verständnis für den Plebejer und Proletarier, für den Gescheiterten und Außenseiter nichts anfangen können. Im Werk des Dorfpfarrers und Volksschriftstellers dagegen glaubt gerade dieses Volk, sich wiederzuerkennen und nimmt dabei weder Gotthelfs dichterische Größe noch seine aristokratischen Ansprüche und das Altadelige seiner Figuren wahr. Während die einen das Künstlertum im romantischen Sinne an ihm vermissen und sich mit dem Originalgenie oder der Kraftnatur trösten, sind die anderen froh darüber, dass er wenig Bildung, Wissen, Gelehrsamkeit und musisch-ästhetische Übung vorauszusetzen scheint.
Und wie sieht der Gottfried Keller, wo man schon einmal im kritischen Sinn zitiert, sein wortgewaltig Zeitgenoss Jeremias Gotthelf? Nachdem er sagt, die Vorzüge des Gotthelf seien wichtiger als seine Schwächen, sonst würde er sich nicht mit ihm abgeben, schreibt er.
Dass Gotthelf ein vortrefflicher Maler des Volkslebens, der Bauerndiplomatik, der Dorfintrigen, des Familienglücks und Familienleids ist, dass er Feld und Stall, Stube und Küche und Speicher genau kennt, ist schon gesagt und versteht sich eigentlich von selbst. Aber wenn wir doch noch von einer abgeschlossenen Volkspoesie sprechen müssen, er hat Vorzüge darüber hinaus, welche in jeder Gattung, auch der höchsten, wenn es eine gibt, nur dem bevorzugten Talente eigen sind. Er hat gar keine charakterlosen, schwankenden Figuren. Jeder ist bei ihm an seinem Platz und gut durchgeführt. Und er hat sich einer großen Mannigfaltigkeit zu rühmen und ganz feine Nuancen kommen vor. Er weiß, einen Unterschied zu machen zwischen zwei schlauen, verschmitzten Bauern und durch die zartesten Linien getrennt, neigt sich der eine auf liebenswürdige Weise zum Guten, der andere zum Bösen. Hauptsächlich auch auf die Frauen versteht er sich sehr gut. Was für vortreffliche, alte, dicke Bäuerinnen schildert er, die Zuflucht der ganzen Gegend, wohlwollend und klug. Wie lustig wissen diese behaglichen und doch fein organisierten Frauen, ihre störrischen Männer zu ihrem eigenen Besten an der Nase herumzuführen, dass einem das Herz lacht und man sich selbst unter ihre Fürsorge versetzt wünscht. Und wie schön sind die jungen Mädchen und Weiber gezeichnet. Der beste Beweis ist, dass man sich immer selbst mitverliebt oder wenigstens, um in Gotthelfs Sprache zu reden, sich sauwohl bei ihnen befindet. Die Liebesverhältnisse sind überaus fein und meisterhaft angelegt. Sie entwickeln sich vor unseren Augen, ohne dass ein Wort davon geplaudert wird. Und auf einmal, wir wussten es schon lange, dass es so kommen müsse, ersahen aber den Augenblick nicht, ist das Glück da. In wenig treffenden Zügen wird es abgemacht.
Das sagt also der Gottfried Keller zum Jeremias Gotthelf, zum Volksschriftsteller mit Qualitäten, die weit über die Volksschriftstellerei ausgehen, bis in die oberste Zone des literarischen Können. Dort, wo der Gotthelf Schriftsteller ist und nicht Polemiker oder verbitterter Besserwisser, gibt es in seinen Geschichten und Romanen keine vernachlässigten, halbpatzigen Figuren. Die kleinen, vom Leben minder gesegneten, die gewöhnlichen und die reichen, für alle interessiert er sich und alle zeichnet er mit der gleichen Sorgfalt. Gerade die kleinen Leute sind bei ihm nicht dumme Türli-Stöcke ohne Verstand und Gefühl. Schon in seinem ersten Roman im «Bauernspiegel» schreibt er da dazu.
Es gibt verschiedene Kleider in der Welt, seidene und zwilchene, aber nur ein Menschenherz, in des Bettlers und in des Königs Brust, ist es für Freuden und Leiden empfänglich. Aber im Seidenkleide weiß man schön darüber zu reden, lässt Tränen funkeln, Seufzer knallen, Schwüre rollen. Im Zwilchkleide bleibt man stumm und streicht still und wild durchs Feld. Aber das ist eben das Unglück, dass man allen denen, die unter einem sind, keine Gefühle zutraut, also auch keine Gefühle berücksichtigt, sondern auf ihnen herumtrampelt wie eine Herde Elefanten auf einem Reisfelde. Dass man glaubt, der Knecht sei eben Knecht, die Magd nichts als Magd, der Bauer bloß Bauer, der Bürger Bürger. Dass man nicht aus jeglichem Kleide den Menschen herauszuentwickeln versteht und nach der Liebe Gesetz ihn betrachtet, behandelt.
Der Jeremias Gotthelf hat, wie wir heute, an der Schwelle von einem neuen Zeitalter gelebt. Er hat die ersten gewaltigen Umbrüche miterlebt und als einer der ersten deutschsprachigen Schriftsteller in seinem Werk darüber geschrieben. Sein Biograf Hans-Peter Holl schreibt:
Als Gotthelf 1797 geboren wurde, gab es noch keine Eisenbahn, keinen Telegrafen, keinen Kunstdünger, keine allgemeine Schulpflicht, keine Sekundarschulen, keine Frauenemanzipation, keine Fabrik, keine Fabrikarbeiter und also auch keinen Sozialismus. Als er 1854 starb, war dies alles vor seinen Augen entstanden. Es ist kein Zufall, dass das Kommunistische Manifest 1848 und Uli der Pächter 1849 so nahe beieinander liegen. Jakobs Wanderungen, der Handwerksburschenroman, der gegen Kommunisten, Sozialisten, Fourieristen und andere Unchristen gerichtet ist, behandelt ganz moderne Probleme, die vor der industriellen Revolution überhaupt nicht existiert haben. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und noch lange danach ist Gotthelf von allen deutschsprachigen Autoren der für die industrielle Revolution sensibelste. Nur der gleichaltrige Heinrich Heine, der in Paris lebte und den neuen Dingen vielleicht näher war, kommt ihm darin gleich. So ist ausgerechnet der Dorfpfarrer Bitius einer der ersten dichterischen Zeugen der industriellen Revolution. Und sein Werk ist eine wahre Fundgrube für die ersten Ängste und Hoffnungen der neuen, modernen Zeit. Dabei gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Entweder man lehnt das Neue, zum Beispiel Eisenbahn, Republik und Frauenemanzipation, ab und wünscht die Zeiten der Postkutsche und der Monarchie zurück. Oder man lässt sich vom Sog und den vielversprechenden oder illusionären Ansichten des Neuen erfassen und lehnt alles Alte entschieden und unnachgiebig ab. Je mehr Altes, zum Beispiel Pfaffen und Aristokraten, zum Schweigen oder Sterben gebracht wird, desto eher kann der mündige Mensch in sein selbst geschaffenes Paradies einziehen. Er kann Schulen, Universitäten, Krankenhäuser, Museen bauen und damit die Kirche überflüssig machen. Das 19. Jahrhundert erfährt diese beiden Tendenzen als Alternative, nicht als Synthese.
Dass der Gotthelf ein Vertreter der ersten Richtung ist, die das Neue meistens ablehnt, haben wir schon gesagt. Allerdings wünscht er sich nicht die Aristokratie und die Monarchie zurück. Er hat den Liberalismus von den 1830er Jahren als Befreiung erlebt. Erst als die radikale Säkularisierung vom Staat vorantrieben und die Macht der Kirche zurückgebunden, hat er sich gegen die weltliche Anmassung wehren. Der Gotthelf ist der Meinung, dass in jedem Mensch auch ein Tier lebt. Und nur der christliche Glaube vermag das Tier zu bändigen, macht der Mensch zum Mensch. Geht der christliche Glaube verloren, wird der Mensch ohne Mäß in seinen Ansprüchen regieren Selbstsucht und Missgunst und machen alle Formen vom menschlichen Zusammenleben kaputt. Gegen das Entmenschliche vom Mensch wehrt sich der Gotthelf vor allem in seinem späten Roman «Zeitgeist und Bernergeist» von 1851. Das Buch ist mehr ein Pamphlet wie ein Roman und heute nur noch schwer zu lesen. Im Vorwort schreibt der Gotthelf:
Der Hauptgrund, warum der Verfasser auch beim besten Willen nicht von der sogenannten Politik lassen kann, ist der, dass ja die heutige Politik überall ist. Dass ja gerade das bezeichnende Merkmal des Radikalismus oder der radikalen Politik ist, dass dieselbe sich in alle Lebensverhältnisse aller Stände drängt, das Heiligtum der Familien verwüstet, alle christlichen Elemente zersetzt. Wo man im Hause den Fuß absetzt, tritt man auf diese Schlange, diese Landplage Europas.
Und im Roman selber sagt der Pfarrer, wo man mit Fug und Recht als Sprachrohr vom Gotthelf anschauen kann, sein vis-à-vis:
Mit der heutigen sogenannten Bildung und Aufklärung kann die christliche Religion nicht bestehen. Und ganz füglich kann man bei derselben die christlichen Prediger abschaffen und die Herren Schullehrer an ihre Plätze setzen. Je flacher, desto besser. Nun werden in dieser heutigen Zeit und durch die heutige Schulmeisterei vorzugsweise die Kräfte, welche sich auf die Welt beziehen in der Seele, also die Verstandeskräfte, angebaut. Es ist wahr, das geschieht in bedeutendem Maße und ist kommod zur Erkenntnis der Dinge dieser Welt und zur Benutzung der Dinge dieser Welt. Der Mensch meint, dadurch zum Herrn und Meister der Welt geworden zu sein, das macht ihn stolz und übermütig. Je einseitiger diese Verstandesbildung verfolgt wird, desto mehr beschränkt sich des Menschen Umsicht, bis sie zuletzt einschrumpft und nichts mehr zu erkennen vermag als die Welt und was in der Welt weltlich ist. Das Christentum allein bedingt den wahren Fortschritt, denn es will ja die Vervollkommnung jedes einzelnen Menschen ohne Unterschied, und zwar auf einem Wege, der allen offen ist. Das Christentum allein heiliget die Staatsformen und garantiert die Wahrheit. Es fordert die Treue, ehrt jede Persönlichkeit, sichert alle Güter, verbindet die Bürger durch Liebe zu Brüdern und hat den obersten Grundsatz: Was du willst, dass dir die anderen tun, das tue du auch ihnen.
Der Gotthelf, wir haben es gehört, kann mit Aufklärung und Demokratie wenig anfangen und mit Revolution, Sozialismus und Kommunismus noch viel weniger. Was ratet er seinen Schweizer in einer Welt, die sich auf die Seite von Demokratie und Aufklärung entwickelt und wo Sozialismus und Kommunismus aufkommen?
Beten und arbeiten soll der Schweizer und ein Genügen finden an dem, was Gott ihm gegeben. Harte Haut an den Händen, aber zarte am Gewissen. Das ist der Panzer, der vor dem Biss des tollen Hundes schützt, der mit dem Schwanz zwischen den Beinen durch aller Herren Länder läuft, dem man vormittags Industrie sagt und nachmittags Revolution.
Beten und schaffen, das ratet der Gotthelf vor allem auch den Armen in seinen Romanen, Geschichten und Schriften. Die neue Zeit bringt ein unerhörtes Anwachsen von der Armut. Die Armut hat er in der langen theoretischen Schrift «Die Armennot» behandelt und im Roman «Käthi, die Grossmutter» zum Thema gemacht. Arme kommen in vielen Romanen und Geschichten von ihm vor. Das Zusammenwirken von Unglauben, Revolution und Armut beschreibt er in der Armennot mit einem apokalyptischen Bild.
Der Unglaube strömt in gewaltigen Wogen, die Revolution hält ihren blutigen Umgang und wenn die Armut zu beiden sich gesellt, dann haben wir das furchtbare Tier des Abgrundes, das Siebenköpfige mit 10 Hörnern und sein Gefolge, den Tod und das Leid und den Hunger, mit dem Michael und seine Engel vergeblich stritten, das zu überwinden dem Lamme einzig gegeben war.
Für einen Gotthelf ist Armut kein gesellschaftliches Problem, keine Folge von springendem Lohn für Arbeit, von Ausbeutung. Für ihn ist Armut und Reichtum etwas, was zu der göttlichen Weltordnung gehört. Die Weltordnung ist hierarchisch. Gott steht über den Menschen, der Mann über der Frau, die Eltern über den Kind und der Reich eben auch über dem Armen. Die Armut ist kein Übel. Sie ist das Bang, wo die Menschen in der Barmherzigkeit von oben her und in der Dankbarkeit und Duldsamkeit von unten her wie eine Familie zusammen hat. Er schreibt in der Armennot:
Wie Eltern Gott zu vertreten haben gegenüber ihren unmündigen Kindern, so haben die von Gott mit Gütern Begabten Gott zu vertreten gegenüber denen, welche Gott für ihre Lebensweise nicht hinlänglich ausgestattet hat. Und gerade in diesem Mangel an Ausstattung Einzelner hat Gott den Menschen am höchsten gewürdiget, hat die Begabten befähigt, seine Statthalter zu sein auf Erden, seine Stellvertreter, und in seiner Liebe und Weisheit zu handeln an ihren Brüdern. Dieses ist auch das eigentliche Band, das die Menschen aneinander halten soll, als eine Familie, das verhüten soll, dass die einzelnen Stände nicht auseinandergehen wie die Planken eines gescheiterten Schiffs.
Für einen Gotthelf gibt es für das Zusammenleben der Menschen nur ein Muster, das geht, das funktioniert: Familie. Und darum sind die Armen für ihn wie Kinder in der Familie. Sie haben zu folgen und mit dem zufrieden zu sein, was man ihnen gibt. Und Arme, die aufbegehren, sind so im Unrecht wie Kinder, die maulen.
Das Schreckbare an der Armut dieser Zeit liegt nicht nur in ihrem stetigen Anschwellen, sondern auch in der eigenen drohenden Haltung, welche sie gegenüber dem Reichtum eingenommen hat. Das sind im Allgemeinen nicht mehr die Armen, die wie Lazarus schweigend an den Türen lagen und mit dem Lecken der Wunde sich zufrieden gaben, die demütig baten um ein Stücklein Brot, die Vorlieb nahmen mit den Brosamen von den Tischen und den Reichen zu Diensten stunden auf jeden Wink gegen ein gnädig Kopfnicken, welche ihre Wohltäter in ihre Gebete schlossen und ihre Fürbitter wurden bei Gott. Es sind nun ganz andere Arme da, in ihrer Gesamtmasse betrachtet. In den Herzen der meisten kocht Hass gegen die Reichen, aus ihren Augen spricht die Begierde, mit ihnen zu teilen.
Der Gotthelf hat sich gewehrt gegen die Zentralisierung vom Armenwesen, gegen die anonyme Abwicklung von armen Geschäften in Ämter. Er wollte, dass die Armen vor ihre eigenen Gemeinsväter müssen und sich dort, wie der Jakob im Roman «Käthi, die Grossmutter», müssen lassen zu sputzen. Bei seinem fundamentalistischen christlichen Ansatz, der sich in der Realität eigentlich kaum rechtfertigen lässt, bleibt der Gotthelf auch dort, wo ihm die Ungerechtigkeit der Verhältnisse offen vor Augen steht. Im Roman Jakobs des Handwerksgesellen Wanderungen durch die Schweiz schrieb er:
Wir geben gerne zu, dass große Unbill in der Welt ist, dass namentlich in Fabriklanden an der Menschheit mächtig gefrevelt wird. Und mancher Unbill mag man durch Gesetze steuern, so gut als dem Mord, dem Raub, dem Ehebruch und so weiter. Aber an die Quelle des Übels reicht es Menschenmacht nicht. Es ordnen, dass es weder Arme noch Reiche mehr gibt, das vermag der Mensch nicht. Denn die Armen habt ihr allezeit bei euch, hat Christus gesagt. Dass man aber eben vergisst, was Christus gesagt, dass Fabrikherr und Fabrikarbeiter das Heil nicht mehr bei Christus suchen, das Himmelreich nicht inwendig, sondern auswendig, dass Einzelne eine wilde Horde um sich sammeln, um reich zu werden, und nicht daran denken, dass zahme Hunde am Ende doch ihren Herrn fressen, wenn sie hungrig werden, darin liegt das Übel. Und dies heilt man nicht mit diesem, nicht mit dem, mit keiner neuen Ordnung.
Aufklärung, Demokratie, Armut, das sind zur Zeit von Gotthelf heisse, moderne Themen gewesen. Und er hat sie aufgenommen, hat sich diesen Fragen gestellt. Das macht ihn zu einem unerhört spannenden Schriftsteller, auch dort, wo man nicht gleicher Meinung ist mit ihm. Zuletzt wollen wir noch kurz zeigen, wie er sich an einer anderen modernen Frage gestellt, der von Hast und Geschwindigkeit. Zu seiner Zeit ist die Eisenbahn aufgekommen und er ist ein paar Mal in einer Eisenbahn gefahren. Das Grundübel, das er in der Gesellschaft gesehen hat, ist, dass der Mensch Geduld und Genügsamkeit verliert. Alles soll schon fertig sein, kaum ist es angefangen, alles soll man haben, wenn man nur schon danach planet. In der Armennot schreibt der Gotthelf:
Es ist nicht mehr da, die stille, geduldige Beharrlichkeit, die nie ermattet, die zum Bau seines Daseins in stiller Beschäftigung Sandkorn für Sandkorn fügt. Es ist auch nicht mehr da die emsige Rührigkeit, die das Kleinste treu verwaltet, die fröhliche Genügsamkeit, die bei wenigem übrig hat, die stille Geduld, die hunderte von Stunden zu Fuße geht, froh, wenn sie alle Tage um einige vorwärts gekommen. Im Galopp geht es jetzt, doch Galopp ist Schneckenspiel. Auf den Flügeln des Dampfes fliegt man bergauf, bergab, bald durch die Luft. Des Hirsches Lauf, des Vogels Flug, ist dem Menschen zu langsam geworden. Er denkt sich an einen Ort und er ist am Orte. So rasch wie die Fahrt soll alles gehen, so rasch will jeder an seinem Ziele stehen. Der Junge will des Kreises Lohn. Hat er das ABC gelernt, so bläht er sich mit Dünkel auf und glaubt jede Stelle der Welt passend für sich, das heißt, wenn sie gut bezahlt ist. Mit Dampf reitet er durch die Welt und dampft fort, wo er sich niederlässt.
Das ist ein eindrücklicher Blick in die Zukunft aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Noch eindrücklicher ist, dass der Gotthelf als einer der ersten deutschen Schriftsteller eine Eisenbahnfahrt beschreibt. Und zwar im Roman Jakobs des Handwerksgesellen Wanderungen durch die Schweiz. Und dort sinnet er über die Folgen des Eisenbahnfahrens nach.
Jetzt setzt man sich auf die Eisenbahn. Wohlfeil. Was man am Zehren erspart, zahlt fast das Fahren. Kriegt keine müden Beine mehr, ist am Ziele, ehe man es denkt, und Reiche und Arme akkurat gleich schnell. Es ist bloß der kleine Unterschied noch, dass die einen etwas weicher sitzen und etwas mehr zahlen, aber auch dieser wird sicherlich noch ausgeglichen werden. Es sind diese Eisenbahnen ein ungeheurer Schritt in die Gleichstellung aller Menschen, und von Eisenbahnen weg muss man nicht das Sehnen ins Leben hinübertragen, diese Gleichstellung in allen Verhältnissen zu vermitteln. Warum soll der junge Mensch von vornen anfangen mit wenigem, sich plagen um weniges, vieles aber entbehren, sparen für Tage, von denen er nicht weiß, ob sie je kommen werden, schaffen und müde werden für einen anderen, der es sich behagen lässt, soll langsam im Schweiße seines Angesichts vorwärts steuern, wo Tag um Tag verrinnt, die zurückgelegte Strecke aber kaum ersichtlich ist. Warum nicht auch wie auf einer Eisenbahn ein rascher Zug und die Sache ist fertig? Er kommt nicht daher das Schnappen und Haschen, die Sucht, mit einem Wurf für das ganze Leben zu sorgen, die Ungeduld, welche am Ziele sein will, ehe man zur Reise angesetzt, welche Vorfrist, wie der Schweizer sagt, was man in Jahren erst zu erarbeiten gedenkt, genießen will beim Anfang des Alters Beute, die Frucht eines fleißigen, tüchtigen Lebens. Daher das Scheuen aller Mühe, das Ungenügen bei ehrlichem Lohn, der Hass gegen die, welche das Ross nicht am Schwanze wollen zäumen lassen, der Neid wegen jedem Bissen, den ein anderer in den Mund stößt oder mit leichterer Mühe erhalten ist, als ihnen ihre Bissen kosten. Daher die gleichmachende Richtung der Zeit, wo man nicht einmal den Unterschied im Werte der Arbeit anerkennen will, sondern bloß den Aufwand der rohen Kraft berechnet, welche zu einer Arbeit verbraucht wurde. So musste Jakob immer denken. Und besonders, wenn er daran dachte, er sollte nun die durchsausten Meilen zu Fuße wieder zurückmessen.
Am 22. Oktober 1854 stirbt der Albert Bitzius alias Jeremias Gotthelf. Seine Tochter Maria Henriette schreibt am Schluss von einer kurzen Biografie von ihrem Vater, er sei an einer Markscheide von einer neuen Entwicklungsperiode von seinem Vaterland gestorben. Sie schreibt von einem gewaltigen Umschwung von neuen Verkehrsmitteln und neuen Lebensgewohnheiten, die sich seit seinem Tod schnell haben durchgesetzt. Der Kampf zwischen Alt und Neu zieht sich durch sein ganzes Werk. Der Sohn Albert Bitzius schickt seiner Schwester auf Todesnachricht als Ratschlag für ihren Lebensbericht diese Notiz.
Die Kunde durch das Emmental am Sonntagmorgen. Die Anerkennung und der Friede über seinem Grabe, trotz heftigen und schroffen Wesens.
Wer war Jeremias Gotthelf? Fragezeichen. Das ist der Doppelpunkt von Christian Schmid. Sie können die Sendung nochmal hören oder abladen auf drs1.ch und dort finden Sie auch Hinweise, wie die neue historisch-kritische Gesamtausgabe vom Gotthelf werden soll und was das neue Gotthelf-Zentrum Emmental bieten will. Die Sendung gibt es auch auf CD. Die können Sie direkt im Internet beim Radiokiosk bestellen unter radiokiosk.ch oder dann zu den Bürozeiten unter der Telefonnummer 0848 840 800. DRS1 nach den 9 Nachrichten mit der Mundart-Sendung Schnabelweit. Der Christian Schmid, er geht in Pension und wir stellen Ihnen seine Nachfolger vor.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.